Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Tatort Krankenhaus für euch, wenn Ärzte Fehler machen. Und das wird heute ein Durchmarsch, weil es ist brutal heiß. Peter, bei dir hat es vorhin noch gesurrt im Hintergrund. Das war dein Ventilator, den müssen wir für die Aufnahme also auch noch ausmachen. Wie ist es so bei 40 Grad, die wir heute haben? Schaffst du das? Schaffst du unsere Folge?
Ich gucke mit einem Auge auf meine Temperaturanzeige. Hier haben wir 28,8 Grad im Zimmer. Also beste Voraussetzungen für die Podcast-Folge 121. Also die Freude könnte kaum größer sein bei so einer Hitze für euch. Die nächste Folge von Tatort Krankenhaus aufzunehmen.
Wir hatten ja mal ganz kurz überlegt, ob wir heute einfach mal zwei Folgen aufnehmen, aber wir waren uns ziemlich schnell einig. Nein. Und draußen produzieren macht schon noch weniger Sinn. Also, was labern wir hier rum? Davon wird man noch heißer hier. Wir legen los und zwar mit einer Hörermail von der Sabine. Hallo, liebes Team von Tatort Krankenhaus. Ich habe eine Frage. Während meines vierwöchigen Urlaubs wurde mir ein Urteil vom Amtsgericht zugestellt. Als ich wieder zu Hause war, habe ich festgestellt, dass die Frist für die Einlegung eines Rechtsmittels bereits abgelaufen war. Oh, das ist natürlich blöd. Kann man in so einem Fall noch was machen oder ist die Sache endgültig verloren? Ansonsten macht bitte weiter so wie bisher. Meine ganze Familie ist Fan. Schöne Grüße an deine Familie, Sabine. Und schöne Grüße an dich. Ja, Peter, das ist so Post nach dem Urlaub. Auf die hat man ja erst nicht so Bock. Wir wissen natürlich jetzt überhaupt nicht, um welche Art von Urteil es da geht. Aber kannst du was Grundsätzliches sagen?
Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Urteil ist, aber zumindest ist es ein amtsgerichtliches Urteil. Und da ist es ja so, dass man keinen Anwalt braucht vom Amtsgericht. Wenn sie den nämlich gehabt hätte, die liebe Sabine, dann hätte der Anwalt auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Berufungsfrist eingehalten wird. Also das richtige Rechtsmittel ist das der Berufung. Und die muss man innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils einlegen. Und diese Frist, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, ist eine sogenannte Notfrist. Das heißt, sie kann nicht verlängert werden. Also wenn die abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Da ist dann nicht mehr dran zu rütteln. Aber vielleicht, Sabine, ist noch nicht alles verloren. Wenn man nämlich ohne eigenes Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten, kann man unter Umständen eine sogenannte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, so sagt der Jurist dazu, beantragen. Da reicht der Urlaub allein nicht aus. Es kommt immer darauf an, ob man beispielsweise Vorkehrungen für die Post getroffen hat, also dass die einem weitergeleitet wird und solche Maßnahmen ergriffen hat. Und letztendlich ist dann entscheidend, wann man tatsächlich von dem Urteil erfahren hat. Wichtig ist, wenn man dann sieht, oh, die Frist ist abgelaufen, dass man trotzdem noch schnell handelt, weil auch für die Wiedereinsetzung gibt es eine Frist, nämlich im Regelfall zumindest innerhalb von 2 Wochen muss man diesen Antrag stellen, nachdem das Hindernis weggefallen ist, also nachdem man aus dem Urlaub zurückgekommen ist, das Urteil gefunden hat im Postkasten und entsprechend dann sofort tätig werden. Und was man nicht vergessen darf, man muss das Rechtsmittel dann auch nachholen, also die Berufung dann auch noch einlegen. Und die ist ja einzulegen beim Landgericht, da braucht man wieder einen Anwalt. Also wenn die Sabine noch keinen Anwalt hatte, muss sie dann schnell zum Anwalt laufen, dass der einen Wiedereinsetzungsantrag stellt und gleichzeitig Berufung einlegt.
Sabine, ich hoffe, dir hat Peters Antwort weitergeholfen. Falls nicht für diesen Fall, dann aber vielleicht für den nächsten, falls bei dir ein Urlaub wieder etwas länger dauert. Wir kommen zu unserem heutigen Fall jetzt. Und wenn wir hier bei Tatort Krankenhaus über Behandlungsfehler sprechen, dann wisst ihr mittlerweile, das Feld ist riesengroß. Und es geht bei uns um weit mehr als komplizierte Herzoperationen, Krebsbehandlungen oder lebensbedrohliche Notfälle. Unser heutiger Fall spielt in einer ganz anderen Welt, in der es auf den ersten Blick gar nicht um Krankheit geht, sondern um Schönheit. Schönheitsoperationen gehören heute längst zum Alltag. Ich muss sagen, für mich als 70er-Kind ist das immer noch so ein bisschen befremdlich, wie viele und zum Teil auch wirklich sehr junge Leute irgendwas an sich schnippeln oder absaugen oder aufbauen lassen. Also ich verurteile das nicht, versteht mich da nicht falsch. Ich bin halt nur völlig anders aufgewachsen. So Schönheitsoperationen, die kannte ich lange Zeit nur ja von irgendwelchen Hollywood-Stars. Und heute gibt's Botox-Partys. Ich merke gerade selber, Peter, ich klinge alt.
Ja, du klingst nicht nur so, du bist es tatsächlich.
Die Tatsache, ja, ich muss da ins Auge blicken, danke.
Aber ja, es ist so, dass wirklich auch schon viele junge Leute, teilweise auch noch im Teenageralter, zu Botox greifen oder andere Schönheitsoperationen durchführen lassen. Muss jeder für sich entscheiden. Ich bin da auch kein großer Fan von, also zumindest nicht in jungen Jahren da was vornehmen zu lassen. Aber letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und muss schauen, ist das der richtige Weg? Was man aber sagen kann, es sind oftmals Operationen, wenn es jetzt beispielsweise um Brustvergrößerung geht, Fettabsaugung. Und jede einzelne Operation trägt ein Risiko in sich. Und wenn ich jetzt schaue, die Fälle, die wir haben in dem Bereich, wie oft so eine Fettabsaugung wirklich schief geht und nachher sieht es deutlich in Anführungszeichen schlimmer aus als vorher, dann muss man sich gut überlegen, was man da wirklich machen lässt.
Ja, das finde ich so ein Albtraum. Ich denke immer so ein bisschen da so eine Nadel rein und dann wird da Fett abgesaugt und dann, ja, ich habe ja auch diese Bilder schon gesehen, sind das Dellen und also wirklich unschön. Vielleicht sollte man es einfach akzeptieren, wie es ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob das immer so der einfache Weg immer der richtige im Leben ist und ob größere Brüste auch automatisch ja ein größeres Selbstbewusstsein bringen. Vielleicht mal so eine kleine Geschichte aus meiner Teenie-Zeit. Also ich hatte ganz, ganz lange ganz, ganz wenig Busen und ich weiß noch, dass ich im Freibad irgendwann immer ein T-Shirt angelassen habe. Weil ich mich so geschämt habe. Ne? Ich dachte immer, jeder Junge besonders starrt da drauf und dann lästern alle und ja, ich war immer total neidisch auf meine Freundin mit etwas mehr im Bikini-Oberteil. Peter, das musst du doch auch noch wissen. Die Jungs waren schon hart im Urteil damals. Also das empfindete ich auf jeden Fall. Da gab schon ganz schöne Sprüche.
Also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich da mal Grenzen überschritten hätte, die nicht angemessen gewesen wären.
Na, du nicht, aber also, Kumpels vielleicht.
Aber vom Hörensagen ist mir das durchaus bekannt, ja.
Ja, das tut weh. Das kann man nicht gut haben. Also ich glaube aber, wenn Schönheits-OPs damals schon so in Anführungsstrichen normal wie heute gewesen wären, dann hätte ich in meinen Ferienjobs vielleicht auch nicht für den nächsten Urlaub gearbeitet, sondern vielleicht auch für eine Schönheits-OP. Wer weiß. So, heute ist es auf jeden Fall so, dass sich jedes Jahr Zehntausende in Deutschland für einen ästhetischen Eingriff entscheiden. Und die Zahlen, die steigen auch seit Jahren kontinuierlich. Ich habe hier mal sowas mitgebracht. Allein 2024 wurden in Deutschland nach Angaben der Fachgesellschaften 95.000 operative Schönheitsbehandlungen durchgeführt. Dazu kommen noch hunderttausende minimalinvasive Behandlungen, ne? Wie Botox haben wir schon angesprochen oder Hyaluronsäure, solche Dinge.
Ja, dabei hat sich auch verändert, wer sich operieren lässt. Längst sind das nicht mehr nur Prominente, die du angesprochen hattest aus Hollywood oder Menschen jenseits der 50. Immer mehr jüngere Erwachsene, hatten wir gerade auch schon gesagt, entscheiden sich für ästhetische Eingriffe. Social Media, Filter, Selfies und der ständige Vergleich mit scheinbar perfekten Gesichtern, die es gar nicht gibt, aber die spielen dabei eine immer größere Rolle. Viele Chirurgen berichten, dass Patientinnen und Patienten heute mit ganz konkreten Bildern oder sogar bearbeiteten Fotos von sich selbst in die Sprechstunde kommen. Und hinterher sehen viele aus wie Kim Kardashian oder kämpfen mit fiesen Komplikationen wie eine Gina Lisa.
Ja, das ist auch
irgendwie. Ja, das ist alles möglich. Und mit dem Eingriff beginnt oft ein weit verbreitetes Missverständnis. Viele glauben, eine Schönheitsoperation sei keine richtige Operation. Man geht morgens in die Klinik und sieht abends einfach ein bisschen besser aus. Die Realität sieht aber völlig anders aus.
Ja, auch eine ästhetische Operation ist ein medizinischer Eingriff mit Vollnarkose oder zumindest örtlicher Betäubung, mit Schnitten, Blutungen, Infektionsrisiken und natürlich auch mit möglichen Komplikationen. Also es kann ja immer zu Nachblutungen kommen, zu Wundheilungsstörungen, Nervenschäden, unschöne Narben kann man zurückbehalten. Und im schlimmsten Fall bleiben auch dauerhafte gesundheitliche Schäden zurück.
Ja, und juristisch gesehen gelten besonders strenge Maßstäbe in diesem Bereich. Denn anders als bei beispielsweise Krebsoperationen oder bei Notfallbehandlungen besteht meistens keine medizinische Notwendigkeit. Der Patient oder die Patientin ist in der Regel gesund. Deshalb muss die Aufklärung besonders sorgfältig, man sagt schonungslos, erfolgen. Der Operateur muss nicht nur erklären, wie der Eingriff abläuft, sondern auch sämtliche wesentlichen Risiken und die Grenzen dessen, was überhaupt erreichbar ist, darstellen.
Klingt absolut logisch. Also wer sich freiwillig operieren lässt, der muss halt genau wissen, worauf er sich da einlässt.
Ja, und trotzdem entstehen in diesem Bereich immer wieder Streitigkeiten. Manche Patienten fühlen sich über Risiken nicht ausreichend informiert. Mhm. Andere erleben ein Ergebnis, das weit hinter ihren Erwartungen und Vorstellungen zurückbleibt. Manchmal treten Komplikationen auf, die niemand vorhersehen konnte. Manchmal aber wird die Frage gestellt, ob bei der Operation selbst Fehler passiert sind.
Ja, und genau deshalb beschäftigen sich ja Gerichte regelmäßig mit Fällen aus der Schönheitschirurgie. Und unser heutiger Fall beginnt ebenfalls mit dem Wunsch, sich im eigenen Körper wohler zu fühlen. Und was zunächst wie eine ganz gewöhnliche Schönheitsoperation aussieht, entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer Geschichte, die schließlich vor Gericht landet. Und am Ende, ja, da geht's dann um die entscheidende Frage. War das einfach eine unglückliche Komplikation oder hätte das alles verhindert werden können? Und
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's dann die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Damit steigen wir jetzt aber wirklich ein in unseren Fall heute. Wir beleuchten die Geschichte von Estefania. Sie ist 32 Jahre alt, eine junge Frau mitten im Leben, berufstätig, immer gut drauf. Aber wenn sie morgens vor dem Spiegel steht, dann bleibt ihr Blick immer wieder an zwei Dingen hängen. Und zwar an ihrer Brust und an ihrer Nase. Mit ihrer Brust fühlt sie sich schon lange sehr unwohl. Sie empfindet sie als viel zu klein und wünscht sich mehr und auch mehr Form. Und gleichzeitig stört sie auch ihre Nase. Aus ihrer Sicht wirkt sie schief. Der Nasenrücken ist sehr ausgeprägt und ja, sie sieht sich halt auch äußerst ungern auf Fotos. Und mag da gar nicht hingucken und sich also im Profil schon gar nicht gerne fotografieren lassen. Estefania hadert lange mit sich. Eine Schönheitsoperation ist jetzt ja nun schließlich kein kleiner Schritt. Sie informiert sich, liest Erfahrungsberichte, schaut sich vorher-nachher Bilder an und fasst schließlich einen Entschluss. Sie will diese aus ihrer Sicht großen Mängel beheben lassen, aber nur von einem Spezialisten. Sie hat lange Zeit mit ihrem Mann und ihren Eltern darüber diskutiert. Die sind nicht sonderlich begeistert. Allein ihre jüngere Schwester Jasmin bestärkt sie in ihren Plänen. Anfang Mai betritt sie die Praxis eines plastischen Chirurgen. Es ist das erste Beratungsgespräch. Ihre Wünsche sind klar, eine Brustvergrößerung mit Bruststraffung und zusätzlich möchte sie eine Nasenkorrektur. Estefania verbindet große, große Hoffnungen mit diesem Termin.
Und genau an dieser Stelle, und das möchte ich nochmals ganz besonders betonen, beginnt juristisch etwas sehr Wichtiges. Die Patientin ist grundsätzlich gesund, deshalb muss der Arzt besonders sorgfältig aufklären. Er muss erklären, wie die Operation abläuft, welche Risiken bestehen, welche Komplikationen auftreten können und auch welche Grenzen das gewünschte Ergebnis hat. Nur wenn in diesem Fall die Patientin Estefania alle diese Informationen gekannt hat, kann sie überhaupt wirksam in den Eingriff einwilligen. Wir gucken, was passiert.
Ja, in diesem Gespräch wird Estefania über die geplante Brustoperation aufgeklärt, über die Risiken, den Ablauf und ja, über den geplanten Eingriff wird gesprochen. Anders sieht es bei der Nasenkorrektur aus. Nach den späteren Vorwürfen findet hierzu offenbar keine ordnungsgemäße Aufklärung statt. Es gibt weder ein ausführliches Aufklärungsgespräch noch einen entsprechenden Aufklärungsbogen. Trotzdem wird der Operationstermin vereinbart. Mehr als 4 Monate später ist es dann soweit. Im September fährt Estefania in die Schönheitsklinik. Sie ist sehr aufgeregt. Heute soll sich ja für sie auch gleich zweierlei verändern, ihre Brust und ihr Gesicht. Was sie sich wünscht, ist kein vollkommen neues Aussehen. Sie möchte einfach etwas harmonischer wirken. Nase und Brust jetzt zusammen in einer OP. Peter, das ist aber, glaube ich, nichts wirklich Ungewöhnliches.
Nein, absolut nicht. Also solche kombinierten Eingriffe gehören heute zum Alltag vieler ästhetisch-plastischer Chirurgen. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand. Nur eine Narkose, nur ein Klinikaufenthalt und nur eine Erholungsphase. Allerdings bedeutet das nicht, dass jede Kombination automatisch sinnvoll ist. Der Operateur muss vorher genau prüfen, ob in diesem Fall die Patientin gesundheitlich geeignet ist und ob die gesamte Operationsdauer noch in einem vertretbaren Rahmen liegt. Denn jede zusätzliche Stunde im OP-Saal erhöht grundsätzlich das Risiko für Komplikationen. Deshalb gilt in der plastischen Chirurgie ein wichtiger Grundsatz: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch medizinisch sinnvoll. Die Sicherheit der Patienten muss immer Vorrang haben.
Ja, im Operationssaal beginnen die Ärzte zunächst mit der Nasenkorrektur. In den Unterlagen wird der Ausgangsbefund als Höcker-Schief-Breitnase mit Polybeak-Deformität beschrieben. Also übersetzt bedeutet das, die Nase war nach Einschätzung des Chirurgen etwas schief. Der Nasenrücken wies einen Höcker auf und die Nase wirkte insgesamt eher breit. Und kurz vor der Nasenspitze bestand eine weitere Vorwölbung. Also im Profil erinnert das tatsächlich ein wenig an den Schnabel eines Papageis, daher der Name Polybeak-Deformität. Und genau diese Form soll durch die Operation harmonischer gestaltet werden. Der Operationsbericht liest sich für Laien, ja, ein bisschen fremdsprachlich mal wieder. Da steht, dass eine offene Rhinoplastik durchgeführt wird. Das bedeutet, dass der Chirurg die Haut der Nase über einen kleinen Schnitt am Nasensteg zwischen den Nasenlöchern anhebt. Und dadurch kann er das knöcherne und knorpelige Gerüst der Nase vollständig freilegen. Und ja, diese Methode wird vor allem bei komplexen Nasenkorrekturen eingesetzt, weil der Operateur die Anatomie besonders gut sehen und auch präzise bearbeiten kann. Im nächsten Schritt werden sogenannte Osteotomien durchgeführt. Also das bedeutet nichts anderes, als dass die Nasenknochen gezielt durchtrennt oder angeritzt werden. Und so lassen sich die knöchernen Anteile der Nase verschmälern, begradigen oder nach der Entfernung eines Höckers wieder sauber zusammenführen. Entfernt man beispielsweise einen Nasenhöcker, dann entsteht oben am Nasenrücken zunächst mal eine Art offene Dachrinne. Damit die Nase anschließend wieder eine geschlossene und die harmonische Form bekommt, müssen die Nasenknochen vorsichtig nach innen bewegt werden. Und genau dafür dienen diese Osteotomien. So, jetzt haben wir richtig was gelernt. Jetzt sind wir mal ganz deep reingegangen. Anschließend werden dann die knorpeligen Strukturen der Nase moduliert. Im Operationsbericht finden sich da zahlreiche englische Fachbegriffe wie Spreader, Flap, Columella, Strut, Tongue in Groove und noch andere Dinge, die ich überhaupt nicht aussprechen kann. Und dahinter verbergen sich verschiedene Techniken, mit denen die Nasenspitze stabilisiert, die Atmung erhalten und die Form der Nase dauerhaft verbessert werden sollen.
Ja, um vielleicht mal ein Bild zu benutzen, man kann sich das ein wenig wie die Restaurierung eines Hauses vorstellen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, soll nicht abschätzig gemeint sein. Also zunächst werden tragende Elemente freigelegt, dann einzelne Bauteile versetzt oder verstärkt und am Ende alles wieder so zusammengesetzt, dass Stabilität und Aussehen möglichst harmonisch sind. Genau deshalb gehört die Rhinoplastik zu den anspruchsvollsten Eingriffen der plastischen Chirurgie.
Wie geplant wird im selben Eingriff auch Estefanias Brust operiert. Und ja, Peter, die ist nicht nur aus Ihrer subjektiven Sicht klein.
Nein, wir haben hier eine ganz spezielle Diagnose der Ärzte und die lautet Mama-Hypoplasie. Das klingt zunächst nach einer Erkrankung, ist aber in den meisten Fällen keine Krankheit. Der Begriff bedeutet schlichtweg, dass die Brust aus medizinischer Sicht nur gering ausgeprägt ist. Das Brustdrüsengewebe hat sich nicht vollständig entwickelt. Manche Frauen haben deshalb eine sehr kleine Brust, andere leiden zusätzlich unter einer auffälligen Asymmetrie oder einer ungewöhnlichen Form. Körperlich verursacht das meist keine Beschwerden. Psychisch kann es die Betroffenen jedoch sehr belasten.
Wegen dieser diagnostizierten Mama-Hypoplasie erhält Estefania beidseits Implantate, die unter dem Brustmuskel eingesetzt werden. Nach mehreren Stunden ist die Operation beendet. Für Estefania beginnt jetzt das Warten. Die Schwellungen müssen zurückgehen, die Wunden müssen heilen. Und irgendwann wird sie zum ersten Mal das Ergebnis sehen. Doch genau das entwickelt sich ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Schon kurz nach der Operation folgen zahlreiche Kontrolltermine. Eigentlich geht es jetzt darum, den Heilungsverlauf zu beobachten. Doch immer wieder müssen die Ärzte erneut an die Brust. Die Operationsnähte bereiten Probleme. Es entstehen Löcher in den Nähten. Immer wieder muss nachgenäht werden. Und obwohl Woche um Woche vergeht, hat Estefania das Gefühl, dass ihre Brust einfach nicht richtig sitzt. Nichts wirkt symmetrisch, nichts fühlt sich stabil an. Die Hoffnung, dass sich mit der Heilung alles noch einpendeln wird, also die schwindet zunehmend bei ihr.
Also nach so einer Brustvergrößerung können einige Probleme auftreten. Beispielsweise eine Kapselfibrose, die kommt gar nicht so selten vor. Und auch kleinere Wundheilungsstörungen können auftreten. Das allein bedeutet aber noch keinen Behandlungsfehler. Wenn allerdings wiederholt Nähte aufgehen, immer wieder nachgenäht werden muss oder das Ergebnis dauerhaft auffällig ist, stellt sich später natürlich die Frage, woran liegt das? Handelt es sich um eine unglückliche Komplikation oder wurde bereits bei der Operation etwas nicht korrekt durchgeführt? Genau solche Fragen werden später häufig durch medizinische Sachverständige geprüft und beantwortet.
Ende Oktober, da sind wir jetzt schon, erreicht die Situation einen neuen Höhepunkt. Die Schmerzen werden immer stärker. An einem Dienstagabend, es ist spät, 22.30 Uhr etwa, hält es Estefania einfach nicht mehr aus. Sie fährt erneut in die Praxis ihres Operateurs. Nach ihren Angaben wird dort noch am selben Abend unter einer leichten Narkose das rechte Brustimplantat entfernt. Für Estefania kommt das völlig überraschend. Nach ihren späteren Vorwürfen findet vor diesem Eingriff keine erneute Aufklärung statt. Eigentlich hätte sie sich jetzt eine Phase der Erholung gewünscht, doch auch danach folgen weitere Kontrolltermine und die Behandlung ist noch längst nicht beendet. Schließlich fällt die Entscheidung für eine weitere Operation. Mitte Dezember liegt Estefania erneut auf dem Operationstisch. Diesmal werden beide Brustimplantate neu eingesetzt. Und auf einmal ist auch wieder ihre Nase ein Thema. Denn zusätzlich erfolgt eine Narbenkorrektur am rechten Nasenflügel. Auch hinsichtlich dieses Eingriffs erhebt Estefania später den Vorwurf, dass sie zuvor nicht erneut ordnungsgemäß aufgeklärt worden sei. Nach der Operation blickt sie jetzt voller Hoffnung in den Spiegel, aber das, was sie sieht, enttäuscht sie zutiefst. Nach ihrem Empfinden ist das Ergebnis sogar schlechter als zuvor. Sie hat das Gefühl, dass ihre Brust unnatürlich aussieht. Später wird sie außerdem vortragen, die Brustwarzen seien zu hoch angesetzt worden, auch die Operationsschnitte seien unsauber verarbeitet worden. Die wiederholten Nachnähte seien aus ihrer Sicht ein weiteres Zeichen dafür gewesen, dass etwas nicht stimmte. Und auch ihre Nase bereitet ihr weiterhin Sorgen. Eigentlich sollte im Rahmen der Operation ein störender Nasenhöcker korrigiert werden. Stattdessen fällt ihr nun eine deutlich sichtbare Narbe auf dem Nasenrücken auf. Immer wieder wird ihr versichert, diese Narbe werde nach einer Übernaht später kaum noch zu sehen sein. Doch dieser Hoffnungsschimmer erfüllt sich nach ihrem Empfinden gar nicht. Anfang Januar muss die Narbe erneut behandelt werden. Sie wird aufgeschnitten und noch einmal vernäht, weil sie nicht trocken ist. Trotzdem bessert sich die Situation nicht, so wie Estefania es erwartet. Schließlich übernimmt ein Hals-Nasen-Ohrenarzt die weitere Behandlung ihrer Nase. Für Estefania ist aus dem lange ersehnten Wunsch nach einem positiveren Körpergefühl inzwischen eine monatelange Leidensgeschichte geworden. Und Estefania wirft ihrem Operateur schließlich mehrere Behandlungs- und Aufklärungsfehler vor. Sie ist der Auffassung, dass die Brustoperation fehlerhaft durchgeführt worden sei, insbesondere wegen der aus ihrer Sicht zu hoch angesetzten Brustwarzen und der wiederholt notwendigen Nachnähte. Und außerdem macht sie geltend, dass sie weder vor der ersten Nasenoperation noch vor den späteren Revisions- und Korrektureingriffen ordnungsgemäß aufgeklärt worden sei. Peter, jetzt mal so leicht flapsig formuliert. Sind diese Vorwürfe auf Estefanias Mist gewachsen oder sind das schon deine anwaltlichen Vorwürfe, die ihr da formuliert habt?
Ja, ich kann das schon mal ein Stück weit vorwegnehmen. Das waren im Wesentlichen auch die Vorwürfe, die wir später erhoben haben, noch ergänzt um den ein oder anderen zusätzlichen Vorwurf. Aber das hat Estefania schon selber richtig herausgearbeitet und zum Gegenstand ihres Vorbringens gemacht. Aber kleinen Schritt zurück. wir mussten erstmal, und da wurde es schon recht schwierig, die Behandlungsunterlagen herausklagen. Also, man hat ja einen Anspruch, das wissen ja mittlerweile alle treuen Hörerinnen und Hörer, auf Aushändigung der Behandlungsunterlagen. Genau. Die wurden uns aber hier nicht gegeben. Das ist mittlerweile ganz, ganz selten geworden. Also ich glaube, wir haben vielleicht einen Fall alle 2 Jahre, wo wir wirklich mal klagen müssen. Ansonsten kriegen wir die wirklich ausgehändigt, weil jeder Arzt, jede Ärztin, jedes Krankenhaus weiß, wir müssen diese Unterlagen aushändigen.
Gab es denn dafür eine Begründung? Also haben wir nicht gefunden, nein, sind nicht mehr da oder wollen wir nicht? Also nein, einfach nur,
Wir haben sie einfach nicht darauf reagiert. Ne? Wir haben die angefordert, wir haben erinnert, doch mal erinnert und dann Herausgabeklage angedroht, keine Reaktion.
Seltsam.
Normalerweise bei der Androhung ist es schon so, dass dann die Unterlagen spätestens herausgegeben werden, meistens schon wirklich nach der ersten Anforderung. Also zu 98% kriegen wir es nach der ersten Anforderung. Früher war das mal anders, da mussten wir schon häufiger mal klagen, aber das hat sich gewandelt, weil da einfach auf der Behandlerseite ein ganz anderes Bewusstsein eingetreten ist, dass man da nicht dran vorbeikommt und nur zusätzliche Kosten verursacht. Also, wir mussten klagen. Natürlich wurde dann die Klinik entsprechend verurteilt. Aber selbst dann, als das Urteil rechtskräftig war, haben die Unterlagen nicht rausgegeben. Mhm. Und da wird man schon mal stutzig. Ja, warum machen die das nicht? Vielleicht gibt's gar keine Unterlagen mehr oder haben die irgendwas zu verbergen? Letztendlich mussten wir dann sogar, und da kann ich mich kaum erinnern, dass wir das noch ein zweites Mal mussten, in die Zwangsvollstreckung gehen. Und so kurz bevor wirklich der letzte Schritt eingeleitet worden ist, kamen dann endlich die Unterlagen. Und wir konnten dann da reinschauen und schauen, was ist im Einzelnen gemacht worden. Du wirst es dir denken können, wir haben dann die Vorwürfe formuliert und die Gegenseite hat sich natürlich nicht bereit erklärt, in die Regulierung einzutreten. Wir mussten wieder klagen und ja, da gab es die übliche Schriftsatzwut, hin und her ging es, bis dann der Berichterstatter ganz überraschenderweise noch vor dem mündlichen Termin Vergleichsverhandlungen vorgeschlagen hat. Ja, du wirst es dir denken können.
Hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, genau. Die Gegenseite wollte keinen Vergleich, hat sich auf nichts eingelassen. Und gut, dann musste ein Gutachten eingeholt werden, eines ästhetisch-plastischen Chirurgen, der an einer Universitätsklinik tätig war, also ganz hoch angesiedelt. Und dieser Gutachter hat einige, sogar viele, kann man sagen, grobe Fehler festgestellt. Und wir wollen die jetzt nicht alle wiedergeben. Tanina, du hast uns freundlicherweise die mal zusammengestellt, so ein Stück weit stichwortartig, was da alles nicht richtig war.
Auf diesen Moment sind bestimmt ganz viele von euch gespannt. Ich bin's auch. Was soll laut Gutachter falsch gelaufen sein bei Stefanias Operation? Das geht erstmal los mit fehlerhafter Operationsplanung. Das Implantat mit 450 Milliliter sei deutlich zu groß gewesen für ihre Brust. Kombination aus Brustvergrößerung und Straffung trotz höchstem Risikoprofil. Das hätte wohl auch nicht sein dürfen. Es hat keine Aufklärung über das außergewöhnlich hohe Risiko gegeben. Keine Aufklärung über risikoärmere Behandlungsalternativen. Es gab keine präoperative Fotodokumentation. Die Bruststraffung ist im Operationsbericht nicht dokumentiert. Es ist ein unvollständiger Operationsbericht nur vorhanden. Also da fehlen wohl wesentliche Operationsschritte. Dann hat der Gutachter festgestellt einen groben Dokumentationsfehler, der später Folgeoperationen erschwert hat. Es gab keinen mikrobiologischen Abstrich vor Planung der Revisionsoperationen. Die Revisionsoperation war ohne Kenntnis des Keimspektrums geplant. Dann hat er bemängelt, bei Wiedereinsetzung von Implantaten vor Ablauf der erforderlichen Wartezeit von mindestens 6 Monaten. Also offensichtlich sagt er, wie ich das richtig verstehe, es gab das Wiedereinsetzen der Implantate deutlich zu früh bei ihr.
Man muss da 6 Monate abwarten und das war ja erst kurze Zeit später schon der Fall, dass die neuen Implantate eingesetzt worden sind.
Ja, und weiter geht es mit der Mängelliste. Erneute Verwendung derselben Implantatgröße, trotz vorhersehbarer gleicher Komplikationen. Und dann sind da wohl noch infizierte Kapselanteile belassen worden bei ihr im Körper. Es wurde auch noch eine fehlerhafte Nahttechnik bemängelt. Also, das ist aber schon mal eine ganz ordentliche Liste.
Ja, und das betrifft ja nur die Brustoperation. Es gab auch etliche weitere Fehler bei der Nasenoperation. Und du kannst uns sagen, welche das im Einzelnen waren.
Ja, da ist die Liste ein bisschen kürzer. Zur Nase sagt der Gutachter, es gab keine präoperative Operationsplanung mit Einzeichnungen. Es fehlt der Aufklärungsbogen, es gab keine ordnungsgemäße Aufklärung vor der ersten Nasenoperation und keine ordnungsgemäße Aufklärung vor der zweiten Nasenoperation. Auch da kommt einiges zusammen.
Genau, und viele dieser Fehler hat er als grobe Fehler bezeichnet. Also es war da jetzt kein Spalt mehr, aus dem sich die Gegenseite hätte herauswinden können aus der Haftung. Also da war eigentlich eine klare Sache, da muss jemand dafür einstehen, dass er so viele Fehler gemacht hat und Estefania entsprechend entschädigen. Es war dann so, dass das Gericht einen Vergleichsvorschlag in schriftlicher Form im Anschluss an die mündliche Verhandlung gefertigt hat und der war sehr, sehr ausführlich. Das war, das kann ich ruhig mal sagen, vom Landgericht München und die sind immer sehr konsequent und in jeglicher Hinsicht um Aufklärung bemüht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt die entsprechende Kammer beim Landgericht München I. Und wenn man so einen sehr ausführlichen Vergleichsvorschlag bekommt, ist es immer viel leichter für den Anwalt der Patientenseite, den Patienten davon zu überzeugen und für den Anwalt der Behandlerseite die Versicherung zu überzeugen. Weil dann bleibt nicht viel Raum zu sagen, dem kann ich nicht nachempfinden, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe da eine andere Vorstellung. Das ist immer clever, wenn das Gericht das so macht und das wirklich sehr, sehr ausführlich mit allen Berechnungen darlegt. Das waren, glaube ich, hier über 20 Seiten Vergleichsvorschlag mit Begründung. Und meistens kommen solche Vergleiche dann eher zustande, als wenn das Gericht irgendeine Zahl, einen Eurobetrag in den Raum stellt und sagt, kommt hier, schaut mal, ob er mit 10.000 Euro klarkommt. Da ist vielmehr die Möglichkeit zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Und hier war es so, dass das sehr ausführlich war und wir haben den Vergleich dann auch angenommen. Und selbst die Gegenseite hat auch nicht mehr rumgezickt, so sage ich es mal ein bisschen salopp, und hat das auch dann angenommen, haben auch keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Und im Ergebnis war es so, dass 65.000 Euro, doch ein sehr, sehr hoher Betrag, zugestanden worden sind. Und zusätzlich musste die Gegenseite die Kosten einer späteren Revisionsoperation übernehmen. Und die durfte natürlich in einem anderen Haus stattfinden. Ich weiß nicht, ob die Estefania die dann später auch hat durchführen lassen. Ich gehe mal davon aus, weil sie eine Kostenübernahme quasi hatte. Aber das habe ich dann nicht weiter verfolgt. Sie kam zumindest nachher auch nicht mehr. Also scheint das, wenn sie durchgeführt worden ist, auch alles gut gegangen zu sein.
An was für ein Operateur ist Estefania da bloß geraten? Also Peter, ich weiß nicht, ob du da wirklich eine Empfehlung geben kannst, aber wenn man auf der Suche nach einem Schönheitschirurgen ist, wie gucke ich denn? Also wie finde ich denn wirklich jemanden, der gut ist? Ich kann doch nicht einfach nur Google-Bewertungen vertrauen.
Indem man genau diesen Fehler nicht macht, den du gerade gemacht hast, dass man einem Schönheitschirurgen schaut, weil dieser Begriff ist nicht geschützt. Sondern man sollte immer schauen nach einem ästhetisch-plastischen Chirurgen. Das ist der richtige Facharzt für diesen Bereich. Schönheitschirurg kann sich quasi mehr oder weniger jeder nennen, ist keine geschützte Bezeichnung. Und darum immer schauen, dass man da einen entsprechenden Facharzt kommt und ja, sich wirklich ausführlich informiert. Es gibt verschiedene Foren auch im Internet, wo man nachlesen kann, wo andere berichten von ihren Erfahrungen und da im Vorfeld wirklich einiges investieren an Zeit, bis man den richtigen gefunden hat. Und dann muss man auch nach dem ersten Gespräch immer noch ein gutes Gefühl haben, vielleicht oder sinnvollerweise immer zu diesem Gespräch jemanden mitnehmen, zum ersten Beratungsgespräch.
Ja, und immer auch eine vielleicht, gute Idee.
Genau, die Person fragen, was hast du denn für einen Eindruck gehabt von ihr oder von ihm? Und das ist ganz wichtig, dass man auch da ein gutes Vertrauensverhältnis sich langsam aufbaut mit dem Arzt und ein gutes Gefühl hat und denkt, ja, die Chemie stimmt und in ihre oder seine Hände kann ich mich guten Gewissens begeben.
Also für mich wäre in so einem Aufklärungsgespräch dann wirklich ausschlaggebend, dass sich jemand dann wirklich Zeit nimmt, dass er mir das ganz genau erklärt. Ich werde mit Sicherheit mit ganz vielen Fragen kommen. Das gute Gefühl muss man haben, wie du es gerade schon gesagt hast.
Genau.
Und ja, ich glaube, das beste Gefühl könnte mir auch jemand geben, der dann sagt, das würde ich Ihnen auf gar keinen Fall raten. Diese OP würde ich bei Ihnen nicht machen, weil das ist nicht notwendig, das ist medizinisch nicht gut. Ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn jemand sagt, das operieren wir hier nicht.
Ja, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Also ich habe kein Verständnis für die Ärzte, die wirklich dann nochmal 3 Kilo oder 3000 Milliliter Implantate einsetzen, wie jetzt damals bei vielleicht der ein oder andere Ältere unter uns kennt das noch mit Lolo Ferrari und immer wieder Ärzte gefunden hat, die dann nochmal 1 Kilo und nochmal 1 Kilo oder nochmal 1000 Milliliter implantiert haben. Da fehlt mir völlig das Verständnis
oder
für
bei
solche
Lippen.
Ärzte, die das machen.
Also bei Lippen, da fehlt mir völlig das Verständnis. Dann können die das schon so, können kaum den Mund schließen und wollen dann aber nochmal oben was reinhaben.
Ja, also ein guter Chirurg in dem Bereich, der lehnt das entsprechend auch ab und sagt, nee. Oder gibt zumindest die Empfehlung, ich würde das nicht machen. Und wenn Sie das unbedingt wollen, dann gehen Sie doch zu jemand anders. Ich verunstalte Sie so nicht. Und das finde ich eine gute Herangehensweise.
Vielleicht haben wir ja Fachleute unter unseren Hörern, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also wenn ihr da was korrigieren möchtet oder uns noch ein bisschen aufklären wollt, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns jederzeit über Nachricht. Das geht über Instagram oder natürlich per Mail.
info@tatort-krankenhaus.de.
Schreibt uns, wir lesen alles und versuchen auch alles zu beantworten. Das war unsere Folge für diese Woche. Nächste Woche Donnerstag werden wir hoffentlich nicht mehr so schwitzen. Da gibt's eine neue Folge von uns. Und Peter, du kannst deinen Ventilator dann jetzt wieder einschalten.
Werde ich auch tun, wenn ich mich jetzt hier aus meinem verschwitzten Hemd... jetzt fällt mir nicht ein, was
Pellen.
Ich sage. Ja, das werde ich auch gleich sofort tun und den sonnigen Tag noch ein Stück weit genießen.
Einen schönen Tag dir, eine schöne Woche euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.